Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ich begrüße euch erstmal, dass ihr zahlreich dann doch noch erschienen seid. Wird mit viel weniger gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich schön, dass sich für Marx wieder oder immer noch so viele interessieren. Der SDS, also der Linke Hochschulverband, hat bundesweit jetzt an 31 Universitäten einen Kapitallesekurs gestartet. Und das machen wir eben auch hier in Duisburg-Essen an der Uni. Die erste Veranstaltung dazu wird dann nächste Woche um die gleiche Zeit und im gleichen Raum, also hier, stattfinden, auch wieder mittwochs. Im Anschluss, also die Veranstaltung wird so ungefähr 2 Stunden dauern. Also erst wird der Professor Deppe referieren, dann wird es eine kleine Austauschrunde geben und dann können wir Fragen stellen, wenn er welche nimmt. Ganz allgemein gilt es so, dass keine Vorkenntnisse verlangt werden. Also wir steigen ganz neu in die Lektüre ein, ohne auch vielleicht den ganzen Ballast aus den 60er, 70er Jahren. Wir versuchen ganz unvoreingenommen eben mal an Marx ranzugehen und uns vielleicht mit einem einfachen, naiven Blick auch erstmal uns dem alten Kerl nähern. Auch ganz herzlich die eingeladen, die sich schon mit dem Kapital beschäftigt haben. Also, ja, man kann nur lernen und ich denke mal, bei einer Relektüre wird einem das ein oder andere auch nochmal auffallen.
Ja, lieber Herr Weiß, ich bin im Ruhrgebiet in den Universitäten, die Regeln der Ansprache sind, liebe Kommilitonen, aber ich sehe, dass hier nicht nur Kommilitoninnen und Kommilitonen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, sage ich mal dazu, weil ich annehme, dass bei einer solchen Veranstaltung auch Sozialisten, Marxisten und Kommunisten vertreten sind. Vielen Dank für die Vorstellung. Der SDS, in dem ich politisch sozialisiert worden bin als junger Mensch nach 1962, war ja ursprünglich der Studierendenverband der SPD und der wurde 1961 aus der SPD ausgeschlossen und hat dann so einen eigenen Weg gesucht, wie er sich eigentlich definiert. Und damals, die Genossinnen und Genossen haben Kapitallesekreise eingerichtet. Das hat sich als relativ toll erwiesen, denn diese frühen 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre, das war so, heute würde man sagen, eine Inkubationszeit, wo sich unter der Oberfläche des wirklichen Geschehens eine ganze Menge entwickelt hat. Was dann, jetzt mal ein bisschen verkürzt gesagt, 1968 an die Oberfläche, manchmal explosiv an die Oberfläche getreten ist. Aber sehr viele Entwicklungen, die dann in die 70er Jahre hinein reichen, wurden auch in der internationalen Politik, auch in den Veränderungen, die stattgefunden haben, in der Innenpolitik und so weiter, das wurde in dieser Zeit, das war ja noch die Hochzeit des Kalten Krieges nach 1961, Zeit der Kommunistenverfolgung, Verbot der KPD. Es war eine Zeit, in der die Frage, dass man sich mit Marx beschäftigt oder dass man irgendwie Literatur aus der DDR zugeschickt bekam, das führte schon dazu, für mich als jungen Menschen, der nicht aus einer Arbeiterfamilie oder aus einer linken Familie kam, meine Mutter bekam einen Heidenschreck, dass dann da Leute mal klingelten mit den berühmten Mänteln und mal wissen wollten, was das für ein junger Mensch ist, der da dauernd der Post bekommt aus Ost-Berlin. Ich bekam dazu noch Post aus China, aus Peking. Ich hatte die Peking-Rundschau abonniert. Das war wohl, aber auch das bereitete sich vor, gewissermaßen in dieser Zeit, die Spaltung dann der kommunistischen Bewegung. Das ist aber jetzt nicht unser Thema. Wenn ich vor ein paar Jahren gesprochen hätte zu einem eher akademischen Publikum, hätte ich gesagt, naja, Marx wird heute behandelt wie ein toter Hund. Das war eine beliebte Formulierung auch in der Arbeiterbewegung, die man über Karl Kautsky und andere verbreitet hat. Toter Hund bedeutet, es interessiert sich keiner mehr für ihn. Und er wird auch so ein bisschen verdrängt, keiner will was mehr von ihm wissen. Wenn ich jetzt heute das eröffne und mir heute Morgen überlegt habe, wie ich das eröffne, dann fiel mir der Satz ein, Marx ist allgegenwärtig. Nicht der Satz, der Marxismus ist allmächtig, das ist eine berühmte Formulierung, die mal Lenin gebraucht hat. Nein, Marx ist allgegenwärtig Und in der Tat, ich schlug heute Morgen meine Stimme des Kapitals auf, die ich jeden Tag studiere, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und was finde ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Eine ganze Seite, natürlich im Feuilleton, ein langes Interview mit Alexander Kluge. Der will das Kapital verfilmen, der Alexander Kluge. Und dann sagt er, Karl Marx ist der Dichter unserer Krise. Naja, das wäre eine Art, sich Marx zu nähern oder Marx wieder anzueignen, die stärker vielleicht ästhetisch inspiriert ist. Brecht hat ja auch das Kommunistische Manifest in Hexametern verfasst. Aber das Interessante ist, dass Sie fragen ihn dann auch in diesem Interview, wie sehen Sie den aktuellen Umgang mit Marx? Und er sagt dann, naja, Marx ist längst historisiert. Alexander Kluge distanziert sich dann wieder so ein bisschen. Er ist nicht gegenwärtig. Doch, ich würde sagen, er ist gegenwärtig. Kann man schon daran sehen, dass in der gleichen Zeitung der noch Ministerpräsident von Hessen, der Herr Roland Koch, eine ganze Seite hat unter dem Titel Versagt hat nicht die Marktwirtschaft. Da meldet sich jetzt ein Ministerpräsident zusammen zu Wort, der im Unterschied zu dem Ministerpräsident eures Landes, der ja Arbeiterpräsident ist, wie er das gerne sagt. Aber wir haben einen Ministerpräsident, hoffentlich nicht mehr allzu lange. Das ist wirklich auch innerhalb der CDU eine ganz klare, er ist Wirtschaftsanwalt vom Beruf. Nicht, er ist Wirtschaftsanwalt. Auch als Politiker und auch als Ministerpräsident. Naja, und der sagt jetzt hier Folgendes. Jetzt müssen wir aber höllisch aufpassen. Da sagt er, die Idee der Marktwirtschaft, Klammer auf, das ist Kapitalismus, Klammer zu, das sage ich hier, ist nicht der Grund für das Desaster der Weltfinanzmärkte. Der kollektive Kollaps der Staatswirtschaften des Ostens liegt zwar schon 20 Jahre zurück, aber er hat den Mythos zerstört, staatliche Lenkung führe zu Wohlstand und Stabilität. Und dennoch, wenn die von der Marktwirtschaft Überzeugten in diesen Tagen nicht aufpassen und um die Erklärung und Begriffshoheit kämpfen, dann kann diese Krise unsere Gesellschaft mehr verändern als alle Umwälzungen der vergangenen Jahrzehnte. Denn erstmals stellt sich die Frage der Legitimität und Funktionsfähigkeit marktwirtschaftlicher Steuerungssysteme vor einem wirklich globalen Hintergrund. Hat er recht. Deswegen sagt er, müssen wir jetzt kämpfen. Wir, die Anhänger, müssen kämpfen, denn wir müssen eine klare Unterscheidung zwischen den unbestreitbaren Fehlentwicklungen im Einzelnen und der prinzipiellen Richtigkeit der Grundsätze unserer Ordnung durchsetzen.
Über erstmals müsste man diskutieren.
Richtig. Die Gegner der Freiheit, auch in den linken Parteien Deutschlands, aber ich bin kein Gegner der Freiheit, im Gegenteil, ich bin Anhänger radikaler Freiheit, werden das Gegenteil versuchen. Also er deutet schon an, wir stehen jetzt in einer Auseinandersetzung und die ist ja nicht produziert durch die linken Intellektuellen, sondern sie ist produziert durch den Kapitalismus selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, möchte ich vorwegschicken, der etwas mit dem Kapital von Marx zu tun hat. Denn die Intention von Marx, das Kapital zu schreiben, war ja nicht von außen und von einem moralischen Standpunkt, den er auch hatte, auch nicht vom Standpunkt des Revolutionärs Marx, der 48 in der Revolution gekämpft hatte, der als Emigrant in London lebte, sondern sozusagen vom Standpunkt des Kapitals selbst aus. Das heißt, vom Begriff seiner inneren Funktionsmechanismen aus abzuleiten, erstens, wie dieser Kapitalismus funktioniert und zweitens, warum er eine historische Formation ist, die sozusagen die Produktion der inneren Widersprüche des Kapitalismus als Voraussetzung auch für die Möglichkeit der historischen Überwindung des Kapitalismus schafft. Aber dazu werde ich im Laufe des Vortrages noch mehr sagen. Warum also sollte man sich mit Marx oder mit dem Kapital beschäftigen? Der großartige und zu Recht berühmte englische Sozialhistoriker Eric Hobsbawm hat dazu kürzlich in einem Interview eine sehr einfache Antwort gegeben. Die Beschäftigung mit Marx vermittelt uns einen Leitfaden zum Verständnis der Welt. Jetzt könnte man sagen, es gibt viele, die sagen, ich brauche keinen Leitfaden, ich habe auch kein Interesse an einem besseren Verständnis der Welt. Ich glaube, das ist die Mehrheit der Menschen. Und das ist auch ein Stück Kapitalismus und das ist ein Stück sozusagen des Funktionierens kapitalistischer Herrschaft, dass nämlich diese Herrschaft nicht nur daraus ausgerichtet ist, wie der Staat jetzt die Banken retten muss, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Nicht nur, dass der Staat, wenn die Arbeiter mal in Bewegung geraten oder gar zu den Waffen greifen, wie das historisch auch passiert ist, der Staat seine Armee und seine Polizei losschicken muss. Das ist ja hier auch regionale Erfahrung, geschichtlich. Sondern dass kapitalistische Herrschaft auch dadurch funktioniert und im modernen Kapitalismus, den wir kennen, den wir alle kennen, immer mehr darauf angelegt ist, sozusagen eine kapitalistische Bewusstseinsindustrie, so haben das die frühen Frankfurter Theoretiker genannt, eine Bewusstseinsindustrie aufzubauen, die darauf ausgerichtet ist, die Menschen, die Entwicklung des Bewusstseins dahingehend zu lenken, dass die Menschen Kapitalismus gar nicht, kein Bedürfnis haben, ihn verstehen zu wollen, sondern dass sie gewissermaßen von dem Schein der schönen Welt, der ihnen vorgegaukelt wird, durch die Realität des Konsumkapitalismus, unsere heutige Welt, dass gewissermaßen dieser Mechanismus auch dahingehend funktioniert, Menschen davon abzuhalten, die Fragen zu stellen, wie funktioniert dieses System eigentlich. Allerdings gibt es inzwischen auch wieder mehr und viele Menschen, die diesen Leitfaden, die diese Fragen stellen. Was geht da eigentlich vor? Die also die Frage stellen, ja Moment, wenn wir leben in einer Gesellschaft, in der wir seit 1975, das sind inzwischen 33 Jahre, Massenarbeitslosigkeit haben. Dieser Skandal wird bei Gewerkschaftsveranstaltungen immer zu Recht angeprangert. So hätte man früher gesagt, das hätte längst dazu geführt, dass es zu einem riesigen Knall kommt. Immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft werden sozusagen herausgedrängt, an den Rand gedrängt, marginalisiert, haben keine Chancen mehr. Die Armut nimmt zu. Gleichzeitig weiß jeder, heute ging es wieder durch die Nachrichten, OECD-Studie und so weiter, eine Welt, in der die Polarisierung zwischen Armut, denen die absacken in die Armut und der Zunahme sozusagen des Reichtums ständig zunimmt und uns allen ja vor Augen geführt wird. Wenn über Managergehälter, wenn über Bankiersgehälter und so weiter geredet wird, auch von diesen ganzen korrupten Figuren, die diese Firmen an die Wand fahren, dann noch riesige Ablösesumme kriegen. Also moralische, wo auch Ansätze von moralischer Empörung und Ansätze da sind, die normativ moralisch argumentieren, es werden Prinzipien sozialer Gerechtigkeit fundamental verletzt. Es gibt sozusagen für große Teile der jungen Generation, ich habe das ja auch bei unseren Studierenden an der Universität gesehen, ist es völlig unklar, was sie für Zukunftsperspektiven haben. Dann reden die Soziologen über Generation Praktikum und es gibt keine stabilen Familienverhältnisse mehr, es gibt keine stabilen Beziehungen mehr und sonst was, weil alle hypermobil sind und dauernd herumrasen, um irgendwelche Lebenschancen sich zu erarbeiten, von denen man nicht weiß, wie lange das dauert. Und offensichtlich dient dieses Rennen in diesem Käfig, ne, wie so dieses, dient dazu, die Leute auch davon abzuhalten, mal nachzudenken, sich politisch zu engagieren, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Weil sie dauernd, wie auch in Ländern der dritten Welt, wo man sich fragt, warum gehen die Armen dann nicht auf die Barrikaden? Ja, die müssen 24 Stunden am Tag, müssen die sich engagieren und rumrennen, um ihre ärmlichen Reproduktionsbedingungen zu sichern. Aber, wie gesagt, es gibt immer mehr Menschen, Gott sei Dank, die sich angesichts dieser Erfahrung, angesichts dieser Verbreitung sozialer Unsicherheit, ich habe mit einem Kollegen von der IG Metall mal gesprochen, der ging es um die Frage, die Diskussion des Programms der Linksparteien. Was soll die für ein Programm haben? Und da sagte der Kollege, er findet, das ist jetzt keine abschließende Antwort, aber er sagt, er findet, wir wollen eine Gesellschaft, in der man keine Angst hat. Das fand ich ganz spannend. Ich meine, so wird dann kein Programm aussehen. Aber diesen Leitgedanken mal so ins Auge zu fassen und dabei auch daran zu erinnern, dass diese gesamte Konstellation natürlich auch damit zusammenhängt, dass sozialen und politischen Kräfte, die seit Karl Marx, also seit dem 19. Jahrhundert, Kapitalismus bekämpft haben, entweder eine andere Ordnung als eine kapitalistische Ordnung, eine nicht-kapitalistische, sozialistische Ordnung aufbauen wollten, oder die den Kapitalismus, ich sag's mal in Anführungszeichen, zivilisieren wollten, Sozialgesetzgebung, aber auch als sozusagen politische Organisation der Arbeiterklasse, dass diese in der jetzigen Phase, in der wir seit ungefähr 30 Jahren leben, wir sagen dann immer neoliberale Vorherrschaft, diese Kräfte noch niemals so schwach gewesen sind. Die letzten 100 oder 150 hat mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Lagers zu tun. Es hat mit der Krise der Sozialdemokratie zu tun und der Verabschiedung der Mehrheit der Sozialdemokratie auch von minimalen Positionen sozusagen der Korrektur vom Kapitalismus. Tony Blair ist angetreten in England und hat gesagt, wir machen den besseren Kapitalismus. Das war, wurde, und das, Gerhard Schröder hat das sozusagen übernommen als programmatische Vorstellung der Sozialdemokratie. Auch die sozialen Bewegungen, die in den 70er Jahren, viele von uns, die Gewerkschaften sind in eine tiefe Krise geraten seit den späten 70er, Anfang der 80er Jahre. Nicht unbedingt in der Bundesrepublik, da hat die IG Metall noch 35-Stunden-Woche, 84. Aber insgesamt auch in den Metropolen des Kapitals haben wir diese Entwicklung, dass wir eine gewaltige Verschiebung der Kräfteverhältnisse, ein Ergebnis eines gewaltigen Klassenkampfes dieser Periode erlebt haben. Der wurde nicht auf Barrikaden ausgetragen, der wurde aber in jedem Betrieb, wo Entlassungen stattfanden, der wurde in den politischen Entscheidungen, die Märkte zu liberalisieren, Arbeitsmärkte zu flexibilisieren. Agenda 2010, das war eine klassenpolitische Entscheidung, weil sie letztlich denen bedient hat, die über die Produktionsmittel verfügen und die auch über den Reichtum verfügen. Aber, wie gesagt, mit dieser Herrschaftskonstellation, da ist so etwas, hat sich so etwas verändert. Als ich anfing, Marxismus zu studieren, theoretisch, war das klar, dass wir auch Ernst Bloch gelesen haben. Prinzip Hoffnung und die anderen Schriften von Ernst Bloch. Und Ernst Bloch war eben noch ein Philosoph, der aber beeinflusst war durch die Oktoberrevolution natürlich und durch die historischen Entwicklungen dieser Periode. Und Ernst Bloch sagt, es gibt so etwas, die Utopie, die ist immer da. Gab es auch im Faschismus. Ich, Willy Bleicher, der IG Metaller aus Baden-Württemberg, hat mal gefragt, er sagt, als er gefragt wurde, wie hast du Buchenwald 10 Jahre überstanden? Hat er gesagt, wir haben das überstanden, weil wir der Überzeugung waren, ich sage es mal in der Sprache von Porto Alegre, dass eine bessere Welt möglich ist. Dass das nicht die Welt ist, sozusagen die den geschichtlichen Bedingungen entspricht, sondern dass eine bessere Welt möglich ist. Dass wir für diese Welt kämpfen. Das war sozusagen die Substanz der Utopie, auch unter den schwierigsten Bedingungen, Verfolgung, war dieses Moment, dass diese Veränderung möglich ist. Heute würden wir wahrscheinlich alle sagen, tja, die ist schwach geworden, muss sein. Und sie ist gewissermaßen okkupiert, das utopische Denken, durch die Scheinwelten des Konsumkapitalismus.
Das finde ich gefährlich zu sagen.
Ja, gefährlich.
Diskussion nach dem
Machen wir dann auch.
Aber da kommt mir was hoch bei.
Ja, ich weiß auch.
Na gut, das ist dann, was die Medien suggerieren. Das ist nämlich ein ganz anderes gefährliches Thema. Ja,
hör auf. Ich will vielleicht das mit. Ich will das Missverständnis, da brauchen Sie sich nicht weiter aufzuregen. Selbstverständlich.
Ich war ganz anders.
Ja, ich auch. Selbstverständlich, ich würde ja hier nicht herstehen.
Ja.
Also ich meine, Sozialisten, Kommunisten, Träger dieser utopischen Gedanken sind nun mal leider in unserer Gesellschaft eine relativ kleine Gruppe, obwohl in der Bundesrepublik sind sie gerade dabei, stärker zu werden. Ich sprach im Moment sozusagen von dem vorherrschenden Trend. Ich sprach nicht davon, dass es natürlich Menschen und Gruppen und Organisationen gibt, in denen dieses utopische Denken nach wie vor lebendig ist. Ist das klar?
Danke.
So, jetzt komme ich zu Karl Marx. Also, Karl Marx, was hatte der eigentlich für eine Fragestellung? Karl Marx war ein Mann des 19. Jahrhunderts. Und vieles von dem, was er gemacht hat, ist natürlich historisch. Man auch heute, also historisch sehen. Karl Marx, ich will jetzt da nicht die ganze Vita erzählen, war geprägt, er kam aus dem noch zerstückelten Deutschland, war Emigrant schon vor 48, aber er war geprägt durch große Ereignisse wie die industrielle Revolution in England, letztes Drittel Jahrhunderts, und die politische Revolution in Frankreich. Er war davon überzeugt, erstens, dass die industrielle Revolution in England sozusagen der Anfang einer Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise auf industrieller Basis, ausgehend von England, auch in Europa, letztlich dachte er, in allen Teilen der Welt ist, wenn er zum Beispiel über Indien geschrieben hat. Und zweitens, die politische Revolution in Frankreich, die 1789, 1830, 48, das war das Schmettern des gallischen Hahnes für Deutschland, das Drängen, das eines der reaktionärsten Länder war, in Europa, damals auch schon, dass also die politische Revolution brauchte als Voraussetzung auch für eine soziale Revolution. Also der Marx hat jetzt, sagen wir mal, vorgefunden eine Entwicklung des Kapitalismus zu seiner Zeit, in Deutschland noch sehr unterentwickelt, aber er hat es in England, am Beispiel England, studiert und dieser Kapitalismus, der hatte sozusagen als Merkmal, dass es eben eine Wirtschaft war, die nicht mehr wie der Feudalismus agrarisch, überwiegend agrarisch war, sondern industriell. Und zweitens eine höchst dynamische Produktionsweise war. Und zweitens natürlich hat er sich mit der Durchsetzung der industriellen kapitalistischen Produktionsweise die Sozialstrukturen und die Lebensweise der Menschen geändert. Es waren Städte entstanden und es hatte sich ein Proletariat herausgebildet, ein industrielles Proletariat. Also eine neue Klassenformation. In der Feudalgesellschaft waren die Hauptklassengegensätze zwischen Feudaleigentümer und Landarbeitern, Bauern. Jetzt deutete sich an, dass der Hauptgegensatz, sozusagen der Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat, also zentriert um diese neue Produktionsweise ist. Und der Marx hat natürlich kennengelernt als Emigrant in Frankreich vor 1848 sozusagen die zahlreichen sozialistischen und kommunistischen Strömungen und Ideen, die es zu dieser Zeit schon gab, die man gemeinhin als Frühsozialismus bezeichnet. Also radikale Kritik am Privateigentum, radikale Kritik an Zinsen der Banken, radikale Kritik am Elend der Arbeiter. Friedrich Engels hat das vor allem für England beschrieben, der Lage der Arbeiterklasse in England. Und schon ein ganzes blühendes Reich von Ideen, wie man es anders machen könnte. Wie man Kooperativen gründet, wie man Genossenschaften gründet, dass man auswandert in den USA, kommunistische Gemeinden gründet, nicht mehr auf dem Privateigentum beruhen und so weiter und so fort. Also eine sehr lebendige, frühsozialistische Bewegung, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Marx ging es nun darum, als er das Kapital schrieb, der war Teil dieser Bewegung und war auch Teil dann der Gründung der ersten Internationale 1864, die sich als politische, frühe politische Organisation verstand und so weiter. Aber als er ins British Museum ging, seinen berühmten Arbeitsplatz einnahm im British Museum und an Kapital arbeitete und vorher die Kritik der politischen Ökonomie, also unzählige Manuskripte auch verfasst hatte, da ging es ihm darum, sozusagen den Kern dessen, was Kapitalismus ausmacht, was das Spezifische am Kapitalismus ist, dieses zu erfassen, und zwar, wie ich vorhin sagte, nicht von außen, nicht, sagen wir mal, als Anhänger des Papst Benedikt, der sagt, ja, der ist vom Glauben abgefallen und dann passieren böse Dinge, da werden Leute arbeitslos oder so, sondern wie diese kapitalistische Produktionsweise wirklich funktioniert, was ihre Hauptmerkmale sind. Das ist sozusagen das Studium des Kapital. Wobei alle wissen, das Kapital besteht aus drei Bänden und sogar vier Bänden. Das sind die Theorien über den Mehrwert. Zu Marx Lebzeiten ist nur der erste Band des Kapitals veröffentlicht worden. Und Friedrich Engels hat übrigens in Zusammenarbeit mit Eduard Bernstein, dem berühmten Vater des Revisionismus später, die Manuskripte von Marx bearbeitet, ein gewaltiges Werk, und hat den zweiten und den dritten Band des Kapitals herausgegeben und später die Theorien über den Mehrwert. Der erste Band des Kapital ist keine, sagen wir, Analyse der kapitalistischen Produktionsweise oder eine Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in ihrer Totalität, also inklusive die Wirtschaft, die Klassenstruktur und der Staat, sondern es ist eine Analyse des Kapital im Allgemeinen. Heißt, es ist eine relativ hohe Abstraktionsebene. Er fragt, wie funktioniert das Kapital eigentlich? Und noch unabhängig von den konkret historischen Entwicklungen. Obwohl ihr, wenn ihr dann das Kapital lest, werdet ihr finden, dass in dem Kapitel über den Arbeitstag, also wo es um den absoluten, den relativen Mehrwert geht, oder in dem Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, Marx unendlich viel historisch konkretes Material zusammengetragen hat. Aber dieses erleitet aus dem historisch, aus diesem Material, das hat überwiegend illustrativen Charakter. Also um zu zeigen, dass er auf der Ebene sozusagen des Begriffs, wenn er sagt Voraussetzung des Kapitals, ist die Entstehung, also Durchsetzung der Warenproduktion, die Verallgemeinerung der Warenproduktion, einschließlich des Warencharakters der Arbeitskraft. Voraussetzung für das Funktionieren des Kapitals ist, dass die Arbeitskraft eine Ware wird. Der geschichtliche Prozess, in dem die Arbeitskraft eine Ware wird, das ist ein langer historischer Prozess, der sozusagen 2, 3, 4 Jahrhunderte in Anspruch nimmt, der sich übrigens bis in die Gegenwart immer wieder erneuert, vor allem in Elf, wenn Menschen aus der unmittelbaren Subsistenzproduktion in der Landwirtschaft herausgerissen werden, verelenden und praktisch, aber in der Regel heute meistens in der Peripherie, in die Favelas emigrieren, dort auch keine Lohnarbeiter werden. Aber wir haben noch viele, übrigens in der deutschen Geschichte, auch gerade des Ruhrgebietes, in den 20er Jahren, wir haben mal Untersuchungen bei uns gehabt, also Ruhrgebiet war klassischerweise Bergbau, Stahlindustrie, aber auch große Chemieindustrie. Also Bayer, Leverkusen, Mahlhüls da oben. Da war immer die Frage, was ist das für ein Typ von Arbeitern, diese Chemiearbeiter? Manchmal hat man dran gedacht, die IG Chemie in den 70er Jahren, die war mal eine linke Gewerkschaft früher, da wurden die plötzlich ganz rechts. Hat das irgendwas miteinander zu tun? Das Interessante war, diese Chemiearbeiter im Unterschied zu den Stahlarbeitern, den Bergarbeitern, die hatten es mit einem anderen Arbeitsprozess zu tun, weil die Chemie arbeitet gewissermaßen, die chemische Reaktion arbeitet in den Kesseln. Und die Arbeit der Chemiearbeiter ist sozusagen das Kontrollieren und dieses technischen Systems. Das waren meistens ungelernte oder halbgelernte Arbeiter und es waren meistens Arbeiter der ersten Generation, darauf will ich jetzt hinaus. Also die vom Land kamen, Landwirte gewesen waren und die dann Arbeiter geworden sind. Das habt ihr übrigens sehr oft in der Geschichte der Arbeiter wegen auch anderer Länder. Denkt an die Bedeutung in den 70er Jahren der Klassenkämpfe in Norditalien, wo in den großen Automobilfabriken ganz militante Kämpfe, also Arbeiterkämpfe entstanden sind, die überwiegend von den, wie die Norditaliener sagen, heute noch schlimmer bei Lega Nord, richtig rassistisch zugespitzt, die Immigrati. Die Immigrati, die Immigranten für die Norditaliener waren die Sizilianer und waren die vom südlich von Rom. Und auch das waren Arbeiter der ersten Generation, die praktisch dort an die Fließbänder kamen, also in den fordistischen Produktionsprozess, und die oftmals eigene Organisationsformen, eigene Kampfformen entwickelt haben. Oft auch anders als vielleicht Facharbeiter in der Metallindustrie, die eine relativ lange proletarische Tradition hatten, in denen also die Organisation, die Stabilität der Organisation und so weiter eine größere Rolle spielte, sehr viel stärker schwanken. Abendroth sagte manchmal, gewissen Situationen ultralinks explodierend und dann wieder für Jahre nach einer Niederlage im Kampf, für Jahre weg vom Fenster, tut sich überhaupt nichts. Also sozusagen diese Frage nochmal von der Methodologie her. Marx analysiert im Kapital die wesentlichen Bestimmungen des Kapitals auf einer relativ allgemein abstrakten begrifflichen Ebene, fügt aber immer wieder illustrierend historisches Material hinzu. Er leitet es aber nicht gewissermaßen aus dem geschichtlichen Stoff ab. Natürlich hat er das im Laufe der Forschung getan. Aber in der Darstellung des Kapitals selbst folgt, ist das, wenn ihr an die Struktur des Kapitals denkt, da ist die historische Analyse der Entstehung des Kapitalismus ganz am Ende, im 24. Kapitel. Und die berühmte Frage, über die schon viele geschrieben und diskutiert haben, die ihr auch diskutieren könnt in dem Lesegang, warum fängt Marx mit der Analyse der Ware an? Ja, naja, also, aber es ist ja, wenn ihr sagt, wenn jeder von euch oder von uns Kapital schreibt oder Analyse der heutigen kapitalistischen Gesellschaft, ist gar nicht so selbstverständlich zu sagen, ich fange mit der Analyse der Ware an. Aber das, was der Marx sozusagen gerade in den vielleicht schwer verständlichen Kapiteln, wirklich auf einer sehr allgemeinen Ebene, W, G, W, G, W, G, W, G, Strich und so weiter, also die Entwicklung der Form, der Wertform und so weiter entwickelt, das ist ja sehr abstrakt, Aber es sind sozusagen die allgemeinsten Bestimmungen dessen, wie also dieser Mechanismus kapitalistischer Produktion, Austauschverhältnisse, Rolle des Geldes und so weiter funktioniert. Und das Entscheidende ist, dass er diese Analyse dann bis zu dem Punkt hinzuspitzt, dass er sagt, und das, was das wirklich Entscheidende ist am Kapitalismus, ist, dass die Arbeitskraft eine Ware ist. Lohnarbeit. Denn vorher gab es das nicht. Es gab vorher Lohnarbeit natürlich. Ich habe mal über Florenz gearbeitet und über Machiavelli, das ist also Spielerei eines Politikprofessors. Also das ist dann Florenz im frühen 16. Jahrhundert und es gab in Florenz des 13. Jahrhunderts 30.000 Arbeiter der Wollmanufaktur. Und die haben einen Aufstand gemacht den Aufstand der Ciompi, da gibt es interessante Literatur dazu. Einige Historiker haben das als die erste Diktatur des Proletariats bezeichnet, denn die haben für 6 Wochen in Florenz die Macht übernommen. Scheiterten dann am Verrat, an der Korruption ihrer Führer, auch das ist nicht neu. Das fängt also ganz früh an. Aber da gab es ja keine VWs. Ja. Also, aber da gab es auch Lohnarbeit. Manche sagen Profitproduktion. Ne? Gab es natürlich auch in der Antike, wurden Profite gemacht. Im Handel, im Austausch. Aber es gibt 2 sozusagen Merkmale. Von kapitalistischer Produktionsweise wird erst gesprochen, wenn sich Lohnarbeit sozusagen verallgemeinert und Warenproduktion verallgemeinert bestimmt wird. Nicht, wenn sie nur auf bestimmte Sektoren begrenzt ist. Und das Interessante ist eben, dass Marx sagt, wenn er über Kapitalismus und Profit redet, im 3. Band schreibt er da über das Handelskapital, es gab riesige Profite. Auch wieder das Beispiel Florenz, die schönen Paläste der Medici, der Pazzi, wie sie alle hießen. Natürlich auch, aber die Paläste nenne ich jetzt extra, nicht die schönen Kirchen, die auch. Natürlich, aus mehr Produkt, aber das war heute alles mehr Produkt, wurden die Kathedralen gebaut. Aber die Palazzi der Medici, das waren Bankiers, das waren Bürgerliche. Und die haben im Handel und die haben im Geldverleihen, denkt an die Fugger in Deutschland, die haben im Geldverleihen unendlich viel Geld verdient. Aber das waren ökonomische Prozesse, die sozusagen nicht Bestandteil eines kapitalistischen Kreislaufes der Produktion und des Austausches gewesen sind, sondern die sich, Marx sagt einmal, in den Poren der alten Gesellschaft. Also sozusagen die größten Gewinne der Banken haben sie gemacht, indem sie den Feudalherren und Fürsten Geld geliehen haben, damit die ihre Armeen bezahlt haben. Damit sie ihre Soldaten, die haben Kriege geführt, um sich wiederum Reichtum anzueignen, aber sie haben die finanziert, die Kriege. Sie haben den Luxuskonsum finanziert. Sie haben die tollen Stoffe, die in Florenz gemacht wurden, konnten sich natürlich keine armen Leute leisten, sondern das haben sich die reichen Leute gekauft. Dort sind und da sind diese Gewinne entstanden. Aber das sind Profite, aber das sind keine Profite, die sozusagen Bestandteil eines Systems kapitalistischer Warenproduktion, das dominant geworden ist, sind. Jetzt könnte man sagen, und viele Frühsozialisten haben gesagt, ja, woher kommen diese Profite? Und die frühen Antworten waren Betrug. Betrug, und dann hat man oft, gerade in Frankreich, hat man Bankiers genommen, das gilt jetzt vielleicht auch gegenwärtig, dann kam da immer ein Schuss Antisemitismus mit rein, auch in der französischen Linken, auch in anderen Bereichen der Linken, wenn es da, es wurden dann oft Juden, denen man gesagt hat, die Zinserpresser letztlich. Und deren Gewinn entsteht durch Konsumverzicht. Also die anfangen sparen die und sparen die, geben nicht aus. Und dadurch können sie Kredite vergeben und so weiter und so fort. Marx hat alle diese vorwissenschaftlichen Erklärungen alle abgelehnt und hat gesagt, ich will selbst untersuchen, was die Quelle des Profits ist. Seine Antwort war, die Quelle des Profits liegt sozusagen in der Anwendung und Vernutzung der Arbeitskraft im Produktionsprozess. So, das zweite wesentliche Merkmal des Kapitalismus, um jetzt vielleicht einen Bogen auch zu finden, um also zu kommen, das zweite wesentliche Merkmal des Kapitalismus ist, er kann nicht stillstehen. Stillstand bedeutet den Tod. Akkumulation, Akkumulation, Akkumulation. Das ist die Logik. Und die wird natürlich, und dadurch, wie ist diese kapitalistische Produktionsweise, gegenüber allen anderen und früheren Produktionsweisen, eine unglaublich dynamische. Wenn ihr euch mal anschaut, manchmal gibt es Bücher, da werden so die Erfindungen, nicht von der Erfindung des Feuers, des Rades, des Feuers und dann geht das so über die Jahrhunderte bis ins 19., 20. Jahrhundert und da werdet ihr sehen, dann kommt Flugzeug, Fernsehen, Autos, Weltraumfahrt und so weiter. Da werden die Räume, in denen diese Erfindung stattfindet, immer enger. Das heißt, das Tempo, immer mehr Tempo wird draufgelegt. Woher kommt das? Das gehört sozusagen zum Wesen des Kapitalismus. Das liegt in der Natur des Wettbewerbs. Kapitalismus bedeutet, dass die Privateigentümer Besitzer der Produktionsmittel sind. Und sie treten als Warenproduzenten auf den Markt in Konkurrenz zu den anderen Warenproduzenten. In dieser Konkurrenz überlebt letztlich der, der im Endeffekt produktiver ist als der andere. Die alle gleich produktiv sind, dann können sie eine Zeit lang gut verkaufen. Wenn aber einer vorstößt im Wettbewerb, wendet eine neue Erfindung an, hat besonders günstige Kostenstrukturen, er drückt seine Kosten und so weiter, dann hat er einen Vorteil, dann drängt er die anderen aus dem Markt. Dadurch entsteht sozusagen der Zwang für alle, es dauernd im Wettbewerb mitzumachen. Das kennt ihr auch schon in der Universität inzwischen. Nicht? Ihr werdet dauernd angehalten, euch wie im Wettbewerb zu verhalten mit allen anderen, weil wenn man da versagt, fliegt man raus. Und dieses Prinzip Akkumulation deutet auch, dass der Profit im Kapitalismus niemals nur wie im Feudalismus unproduktiv konsumiert wird. Also man baut sich die schöne Paläste, das tun sie zwar, aber das ist immer nur ein kleiner Teil des Profits, sondern dass er reinvestiert wird, um also produktiver zu sein, innovativer zu sein und räumlich die Produktion auszudehnen. Insofern hat der Kapitalismus diese Tendenz historisch praktisch immer mehr, sich immer weiter auszudehnen. Auch räumlich, geografisch, sich immer weitere Gebiete einzuverleiben. Heute in dieser heutigen Zeit zum ersten Mal in einer wirklich globalen Dimension. Aber in diesem Gesetz der Akkumulation, das in die kapitalistische Reproduktion eingeschrieben ist, da steckt auch das Potenzial der Krisen des Kapitalismus. Denn der Kapitalismus tendiert immer wieder dazu, periodisch Krisen zu produzieren, die im Wesentlichen, riesenlange Diskussion, naturische Diskussion, aber im Kern geht es darum, dass aufgrund dieser Wettbewerbsstruktur sozusagen Kapitalismus immer periodisch zur Überproduktion neigt. Weil vor allem in den Zeiten der günstigen Konjunktur werden Investitionen getätigt in der Erwartung, dass sie die Profitrate erzielen, die also unter günstigen Konjunkturbedingungen erwartet werden kann. Und dann zeigt sich plötzlich, dass die Produktion, also die Produktionskapazität auf der einen Seite und die Nachfragekapazität auf der anderen Seite, und zwar nicht nur bei den Konsumenten, bei den Konsumgütern, sondern auch bei den Investitionsgütern, dass diese Schere auseinandergeht und dann fällt die Profitrate, dann erscheint überschüssiges Kapital als Warenüberschuss oder als Stilllegung der Produktion, als nicht genutzte Produktionskapazität, Produktionsausfall. Und dann besteht die Aufgabe der Krise darin, dieses überschüssige Kapital zu vernichten. Deswegen sagen einige, die Krisen haben auch eine Reinigungsfunktion. Dann findet eine gewaltige Konzentration von Kapital statt. Die kleinen, nicht konkurrenzfähigen verschwinden dann in der Krise und es bilden sich neue, mächtige Kapitalkonzernformationen, die dann auch wieder in der Lage sind, und jetzt die Seite der Ausbeutung der Arbeitskraft zu nehmen. Es werden dann Arbeitskräfte entlassen. Und die Arbeiterklasse wird, vor allem die Gewerkschaften, werden geschwächt unter den Bedingungen der Arbeitslosigkeit. Und dadurch werden die Lohnkosten gesenkt und das Kapital wird in die Lage versetzt, auch bei den sogenannten Sozialkosten oder anderen Kosten jetzt die Position zu nutzen und insgesamt die Kosten runterzufahren, dann als Voraussetzung für einen neuen Aufschwung. Das ist sozusagen eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn ihr das historisch im Einzelnen studiert, werdet ihr feststellen, natürlich ändert sich dieser Krisenzyklus im Lauf der Zeit. Und natürlich muss man zwischen kleinen Krisen, in Anführungszeichen, und großen Krisen unterscheiden. Und natürlich gibt es Krisen in der Realökonomie und es gibt die Krisen im Finanzsektor. Und das ist sozusagen die gegenwärtige Konstellation. Schon immer ist es so, dass Kapitalismus natürlich nur mit Geld funktioniert. Die Verallgemeinerung der Warenproduktion setzt voraus, dass es eine vermittelnde Ware, allgemeine Ware gibt, die alle Tauschmöglichkeiten ermöglicht, und das ist das Geld. Und entwickelter Kapitalismus bedeutet, dass sozusagen die Kontrolle des Geldes über die Banken, die Kreditvergabe und dann letztlich auch durch den Staat, also durch die Staatsbanken, ein ganz wesentlicher Bestandteil des sozusagen Funktionierens des Kapitalismus, also der Konjunktur, ist. Keynes, der berühmte bürgerliche Ökonom der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist von daher jemand, der immer letztlich von der Geldbewegung ausgeht. Aber Marx wusste schon, in dem Maße, wie das Geld gleichsam das Schmiermittel für das Funktionieren auch der Warenproduktion ist, ist das Geld immer in, hat das Potenzial in sich als Geldbewegung sich zu verselbstständigen und als Geldbewegung sich von der Realökonomie abzukoppeln. In Zeiten von Marx oder im frühen 20. Jahrhundert gab es solche, also ganz frühe Finanzkrisen auch. Auch Aktieneinbrüche an den Börsen, spekulative Aktieneinbrüche. Wenn man so eine Geschichte der Krisen mal liest, Da gibt es die Tour, die von Amsterdam aus ging, schon im 17. oder 16. Jahrhundert. Aber wo Menschen Millionen verloren haben, weil sie plötzlich in Tulpenzwiebeln spekuliert haben und so weiter. Das ist bekannt, dass gerade je mehr die Geldbewegung als reines Spekulationsobjekt wird, dass dann die Gefahr eines Platzens der Blase immer da ist und sie in der Regel auch platzen, wenn letztlich keine realökonomischen Werte da sind, die diesen Geldprozessen irgendwie diese abstützen können. Und das, was wir nun derzeit erleben, ich kann es jetzt nur in ein paar kurzen Sätzen sagen, das hat zu tun aus meiner Sicht und aus der Sicht auch der marxistischen Ökonomen, die in der ganzen Welt natürlich seit den 70er Jahren darüber diskutieren, was da eigentlich vor sich geht. Vorhin sagte ich, mit diesem Skandal der Massenarbeitslosigkeit seit den 70er Jahren, mit der Tendenz zur Stagnation. Die meisten gehen davon aus, dass es sich um eine langfristig wirkende Überakkumulationskrise handelt, die in den 70er Jahren als Ende einer bestimmten Formation, die man fordistisch nennt, deutlich geworden ist. Und wo jetzt die Frage, wann das übergeht in eine neue Formation, mit einer neuen sozusagen technologischen Revolution, die immer noch sehr viele offene Fragen hat. Ich sage das bewusst so. Weil nämlich die Produktivkraftrevolution, die mit der Mikroelektronik stattgefunden hat, eine kapitalsparende Technologie ist, die sozusagen die Funktion, im Schumpeterschen Sinne einen neuen langen Aufschwung zu tragen, als Schlüsseltechnologie nicht erfüllt hat. Man hat einen Moment dran geglaubt in den USA, zweite Hälfte der 90er Jahre, da explodierte die Konjunktur. Man sagte, das ist sozusagen jetzt der neue Aufschwung, der getragen wird von den Telekommunikationsindustrien in den USA und von der Biotechnologie. Aber schon in der sogenannten Dotcom-Krise 2001 ist diese Hoffnung zusammengebrochen. Und jetzt muss man dazu sagen, ich kann das jetzt leider nicht länger ausführen, der ganze Mechanismus des Funktionierens des Kapitalismus nach 1945 im Zeichen des Kalten Krieges hat dazu geführt, dass jetzt riesige Geldmengen sich aufgehäuft haben. Wir hatten dieses Währungssystem von Bretton Woods, da war der US-Dollar die Reservewährung und die US-Regierung, das sage ich jetzt so verkürzt, aber es stimmt tatsächlich, hat in den 60er Jahren den Vietnamkrieg einen großen Teil der Investitionen amerikanischer Konzerne in der Welt und auch das Programm für eine Great Society von Johnson, also Sozialpolitik im Innern, praktisch mit der Druckerpresse finanziert. Das heißt, wir haben in den 70er Jahren, als die Konjunktur anfängt zu stottern und zurückzugehen, eine immer größere Menge von vagabundierenden Dollars, Euro-Dollars nannte man die zunächst, die jetzt noch durch die Öldollars, also ab Anfang der 70er Jahre, das heißt durch die gewaltig steigenden Umsätze der ölexportierenden Länder vermehrt werden, und die suchen Anlagemöglichkeiten. In einer Zeit, in der die Realökonomie in eine Stagnationsphase eingetreten ist. Und gleichzeitig dann am Ende der 70er Jahre haben wir eine flankierende Wirtschaftspolitik, Neoliberalismus, Liberalisierung der Finanzmärkte. Alle Kontrollen und Beschränkungen für die Tätigkeiten der Banken und so weiter, alles das, was wir jetzt hören, Derivate und sonst Hedgefonds und sonst, das war alles verboten. Die Pensionsfonds, die ja angefangen haben von den Holländern und von den kalifornischen Gewerkschaften und sonst was auf den internationalen Geldmärkten als große Anleger aufzutreten, die durften das alle nicht, noch nicht vor 30 Jahren, mit diesen Geldern praktisch auf den internationalen Finanzmärkten eigenständig tätig zu werden. Alles das, auch die internationalen Möglichkeiten, jetzt unterstützt durch die Technologie der Mikroelektronik, dass das alles am PC in Sekundenschnelle können dort diese ganzen Finanzbeträge um die ganze Welt geschickt werden. Und dieser sozusagen Überhang, Geldüberhang, den wir also und das globale Finanzsystem, wurde von den USA ausgesteuert. Also deswegen nannte man das auch Wall Street, Dollar-Wall Street-Regime. Wenn man die Lebenserinnerungen von Alan Greenspan liest, die sind vorhin herausgekommen, dann beschreibt er das schön, wie das funktioniert hat. Über den Dollarkurs vor allem. Aber und die USA haben dazu eine Defizitpolitik betrieben. Die USA haben sich verschuldet, Staatsverschuldung, den Irakkrieg, ich sage, finanziert praktisch China, Volksrepublik China, nachzulesen in dem neuen Buch von Harald Schumann über die Globalisierung, weil ein Großteil der Schuldpapiere des USA hat die China, also kauft China auf und andere asiatische Staaten. Also hohe Verschuldung des Staates, hohe Verschuldung der privaten Konsumenten, das kommt jetzt mit der Kreditkartenkrise, nach der Immobilienkrise, und gleichzeitig eben wahnwitzige, sich immer mehr steigernde, in spekulativ steigernde Geschäfte der internationalen Finanzinstitutionen. Das hat ein Gebäude oder ein System errichtet, von dem ja kluge Leute schon vorher gesagt haben, jetzt sagen alle im Fernsehen, wir haben es ja schon immer gewusst, und der Herr Steinbrück sagt, ja, wir wollten schon immer Regulation, wir wollten auch immer, dass das sozial alles, also großer Quatsch. Das sozusagen ist die innere Logik, die dazu getrieben hat, dass dann dieses System an einer Stelle reich wird oder von dort aus, das war jetzt die sogenannte Subprime-Krise, dass dort diese Krise ausbricht. Auch diese immanente Krisentendenz, die eben verschiedene Formen annimmt in der Geschichte. Kriege. Der Kapitalismus hat bisher alle seine schweren Krisen fast immer durch Kriege gelöst. Und ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht, weil der Kollege Zinn, der in Aachen Volkswirtschaft gelehrt hat, der sagt das in jedem seiner Vorträge. Und ich habe schon mal gesagt, Mensch, ist das nicht ein bisschen hart, was du da sagst? Ja. Und jetzt sagt man, wie die jetzige Krise? Ja, nein, der Krieg gegen den Terrorismus. Ist weltweiter Krieg, ohne Raum, ohne Begrenzung, ohne zeitliche Begrenzung, den der Bush, meine Affäre gegen die Wand damit. Aber gut, auch darüber kann man intensiv diskutieren. So, ich glaube, oder ich hoffe, dass es mir gelungen ist, an einigen Punkten deutlich zu machen, wie spannend und wichtig das sein kann, sich also mit Marx und dem Kapital zu beschäftigen. Nun ist es ja so, wenn man von Marx spricht und vom Marxismus spricht, darf man natürlich die 11. Feuerbach-These nicht vergessen. Lautet ja bekanntlich, dass es nicht nur darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern auch sie zu verändern. Das heißt, Marxismus in der Geschichte ist nur deshalb ernst genommen worden von den Herrschenden, weil Marxismus nicht nur, sagen wir mal, das Studium des Kapitals gewesen ist, sondern weil Marxismus auch sich verbunden hat mit dem Anspruch, praktisch für eine andere Welt zu kämpfen, für eine nicht kapitalistische Welt zu kämpfen. Jetzt wisst ihr alle, das ist ein kompliziertes Feld. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wer Marxismus in dieser Weise, also in der gegenwärtigen Situation aneignen will, mit dem Vorsatz, mit dem Ziel dafür zu kämpfen, dass diese Welt, in der wir heute leben, verändert wird, eine humanere Welt wird. Der weiß natürlich, und je mehr er sich damit beschäftigt, dass verschiedene Versuche und verschiedene Entwicklungen in der Geschichte, die dieses Ziel erreichen wollten, gescheitert sind. Und auch viele dieser Versuche uns dazu nötigen, sehr selbstkritisch als Sozialisten, als Linke, die Geschichte der Linken durchzugehen. Nicht selbstkritisch, indem wir alles in den Schmutz ziehen, sondern aber sehr selbstkritisch, indem man auch fragt, wieso ist das, sagen wir mal, zum Stalinismus gekommen? Woran ist die Sowjetunion gescheitert? Warum ist, jetzt haben wir ab nächste Woche wird der Novemberrevolution gedacht, warum war die Novemberrevolution eigentlich eine solche Tragik, wenn man es heute schaut? Und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr viele Fragen, aber die Beschäftigung damit kann auch frei machen. Die kann auch frei machen, dass man sich immer nur die Linken gegenseitig bekämpfen müssen, weil jede kleine Gruppe der Meinung ist, sie hat also das richtige Schibolett, wie der Marx sagen würde, also die richtige kleine Lehre, die immer genau weiß, wie alles richtig war, wie alles falsch war, sondern dass man ein bisschen selbstkritischer, offener auch miteinander umgeht und sich dazu findet, auch gemeinsam, jetzt in der jetzigen Situation, wo man keine Illusionen darüber haben darf, dass die Linke schwach ist, aber sie ist stärker geworden in letzter Zeit. Und diese Aktivität, die jetzt hier der Studierendenverband für Intellektuelle und auch für andere anbietet, ist auch ein Zeichen davon, dass da wieder etwas Bewegung reinkommt. Und deswegen glaube ich, wenn man sich ja von der sehr bescheidenen Warte aus sagt, wie können wir denn dieses Studium, was wir als Intellektuelle jetzt betreiben, wie können wir das verbinden, auch mit praktischen Formen der Kritik, Veränderung der Kräfteverhältnisse, Eröffnung der Chancen, Wiederbelebung, Stärkung des utopischen Moments. Wie können wir das machen? Dazu würde auch gehören, dass man sich organisiert. Ich weiß, das wird bei vielen Pickel produzieren oder wird sein, ach, um Himmels Willen, Organisation. Aber ich glaube, das kommt daher, dass man denkt, man wird untergebunden in der Organisation. Man ist kein Individuum mehr oder was auch immer. Das sind viele Vorstellungen Und da haben auch manche Organisationen, auch selbst Organisationsgeschichte, an der ich mit beteiligt bin, haben da auch Schuld gehabt, dass jüngere Generationen sagten, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Aber da muss man eben Organisationen lebendiger machen. Und gerade im Hochschulbereich und gerade im Studierendenbereich ist das eine große Chance. Wir haben im SDS immer gesagt, das möchte ich euch allerdings jetzt nicht als Vorbild empfehlen, aber das war nur für die frühen 60er Jahre, ging das, im Grunde genommen war jeder sein eigener Cheftheoretiker. Aber unsere Stärke bestand darin, dass es eine ganze Reihe von Punkten gab, wo wir völlig einer Meinung waren. Wir haben uns mit Rudi Dutschke noch vor 68, Warburg und anderswo, ich war ganz gute Freundin mit ihm, haben wir uns gestritten, dass die Fetzen flogen. Über die russische Revolution, über Rätesozialismus, Rätekommunismus, was auch immer. Aber wir waren völlig solidarisch, wenn es um Antifaschismus ging, wenn es um die Fragen der Solidarität mit den Emanzipationsbewegungen in der Dritten Welt ging, wenn es gegen die Notstandsgesetze ging und ich könnte jetzt noch einen ganzen Katalog, wenn es um die Unterstützung von Kämpfen der Arbeiter ging und so weiter und so fort. Dieses sich sozusagen anzueignen, sich wechselseitig anzuerkennen, stärker auch als Individuen, auch Respekt zu haben vor anderen Meinungen, aber gleichzeitig sozusagen in einer solchen Organisation auch zu wissen, dass man für gemeinsame Ziele kämpft, das zu erreichen, das wäre ein großartiges Ziel. Schönen Dank.
Machen wir es erstmal so, dass wir jetzt bis jetzt die Fragen erstmal beantworten. Dann geht es in die nächste Runde.
Zur Organisationsfrage. Ich habe das erstmal relativ bescheiden gemeint. War jetzt bezogen darauf, dass es ja Studierendenverband gibt. Jetzt mal so sagen, meine Vorstellung ist die, wir leben in einer Zeit, wo die Linke neu aufgebaut werden muss. Ich glaube nicht, es gibt sozusagen den Rückgriff auf bestimmte Patente aus der Geschichte, wo man sagen kann, auf die greifen wir zurück, parteitheoretisch und was der Himmel was, sondern wir müssen sie neu aufbauen. Dass da eine Partei rauskommt, könnte oder so, das will ich gar nicht ausschließen. Zumal die Fragen der Organisation, wie man sich organisiert, ja nicht nur durch theoretische Debatten geklärt werden, sondern meistens in bestimmten historischen Situationen einem mehr oder weniger aufgezwungen werden. Also das extreme Beispiel, das ich jetzt natürlich nicht allzu sehr strapazieren will, ist zum Beispiel, wenn man illegal arbeiten muss, entsteht eine andere Organisationsform, als wenn man also in der vollen Legalität arbeiten kann. Die Gefahren, angesprochen wurden, sind bewusst. Ich meine, der Name Leo Trotzki ist jemand, den man auf jeden Fall erwähnen sollte. Davor gibt es den Robert Michels. Und es gab immer welche, die gesagt haben, die Arbeiterbewegung oder die Organisation der Arbeiterbewegung werden degenerieren oder werden kaputt gehen oder die Staaten, die sie gründen, wenn sie nicht sozusagen in der Lage sind, sozusagen die Macht der Organisation, die sie auf der einen Seite brauchen, jetzt immer wieder demokratisch radikal zu korrigieren von unten. Die Vorstellungen, die man dabei hatte, waren zum Beispiel die rätedemokratischen Vorstellungen. Also das ist jetzt ein historisches Beispiel, wie auch jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich manchmal gibt es jetzt Genossen, die sagen, das ist doch alles ganz einfach, wie wir es in der Zukunft machen, wir bilden überall Räte, und dann ist das Problem gelöst. Da ich dann auch, ja, bin mir da nicht so sicher. Ich sehe das jetzt, sagen wir mal, ich bin auch das erste Mal in meinem Leben in einer Partei, sage ich dazu, also jetzt in der Linkspartei, sehe die Entwicklung der Linkspartei keineswegs also euphorisch, dass da jetzt wirklich Neue entsteht, sondern bin in manchen Fragen eher skeptisch und bin gar nicht so sicher, ob das jetzt ein wahnsinniges Erfolgsprojekt wird. Das ist im Moment eines. Ich hoffe, dass es eines wird. Ich will mich mit dafür einsetzen. Aber also ich glaube nicht, dass in der gegenwärtigen Phase, in der wir leben, und die Linke aufbauen müssen, sagen wir mal, leninistische Organisationskonzepte, die Antwort auf die gegenwärtige Situation sind. Allerdings bin ich jetzt Traditionalist, der ich immer war, der Meinung, dass wenn man kämpft, braucht man Organisation. Also ich bewundere viele Menschen, die einzeln kämpfen, das ist jetzt gar nicht die Frage. Aber wenn man kämpft, um bestehende Machtverhältnisse zu verändern, braucht man die Kraft von Organisation. Und Also auch selbst, sagen wir mal, wenn man heute sagt, wie sieht es denn im Hochschulbereich aus? Ja, wenn, sagen wir mal, ein linker Studentenverband wieder mal in der Lage wäre, dort vorzutreten, überhaupt zu relevanten Entscheidungen, die dort, also sei es in den Instituten über die Lehrveranstaltung, sei es etwa in den Gremien der Universitäten über Berufung oder über Mittelvergabe und ähnliche Dinge. Das wäre ja, davon sind wir unheimlich weit entfernt. Aber dazu, denke ich, bedarf es einer Organisation. Ich meine, wir haben ja diese alte Frage diskutiert, auch in den 70er Jahren, bis zum geht nicht mehr, die Spontis und die Organisations, also die eher die kommunistische Fraktion dann. Also ich weiß, Wolfgang Abendroth hat uns oft gesagt, wenn wir auch kamen, haben zwar noch nicht, hat er immer gesagt, ja, ihr dürft nicht denken, entweder oder, sondern ihr müsst denken, sowohl als auch. Also nicht end-end, sondern out-out, hat er dann also gepflegt, hat er dem ich gesagt. Das, ja, in manchen Situationen begegnet es einfach, wo man Spontanität und Organisation, ja, man braucht beides. Wenn du eine Organisation hast, die nicht verbunden ist mit dem Druck einer Stimmung, einer Massenbewegung oder sonst was. Wenn du im Betrieb bist und du weißt, die Kollegen, die gehen nicht raus, wenn eine Tarifrunde läuft oder irgend sonst was, oder die Stimmung ist schlecht, dann kannst du nicht, du musst zwar eine gute Organisation haben, aber dann kannst du letztlich nicht nur durch die Organisation irgendetwas reißen. Also die Dinge gehören da zusammen, aber ich stimme voll zu, man braucht ein volles Bewusstsein der Gefahren, die da drin stecken. Das Schlimmste ist sozusagen die Verselbstständigung der Organisation, die eigene Logik. Und das war das Hauptproblem des Staatssozialismus, dass dann auch noch gewissermaßen, also das zur Staatsideologie erhoben wurde. Und alle, die mal eigene Gedanken hatten, natürlich nicht alle, aber ich habe es in vielen Gesprächen auch mit Genossen da in der ehemaligen DDR erlebt, da erlebt man so Gesprächssituationen, da wird man angesprochen. Und da sagen die an, ja, ich habe fünfmal, habe ich Vorschläge gemacht und ich kann dir die Papiere schicken, die ich gemacht habe, um irgendwas zu verbessern oder eine Diskussion anzuregen oder ein theoretisches Problem anzusprechen. Ja, was habe ich gekriegt? Ein Parteiordnungsverfahren. Das ist, sagen wir mal, eine Funktion von Organisation, die auch menschliche Produktivkraft wirklich unterdrückt und zerstört. Und ich glaube, der reale Sozialismus oder der Staatssozialismus ist unter anderem auch daran kaputt gegangen, dass er diese Art von Produktivkräfte, die man braucht von den Menschen her, dass er die systematisch nicht zur Geltung hat kommen lassen und versucht hat, das durch Sozialpolitik, das war ja die DDR-Politik seit Honecker, versucht hat zu lösen.
Habe ich eine kleine Ergänzung?
Die anderen Fragen sind wichtiger. Doch, also jetzt die Organisation ist das Einzige, aber er hat ja auch eine ganze Reihe von wichtigen Fragen, sind ja jetzt noch da. Und, Robert Kurz ist ein brillanter Kopf, schreibt wahnsinnig gut. Ich verfolge nicht alle seine Schriften, aber die Schriften, die er also so im Kontext Kollaps der Modernisierung so gemacht hat, die haben meiner Ansicht nach ein großes Problem, von der Richtung des Marxismus, auf der Robert Kurz da kommt und die auch vertritt. Ich habe das heute Abend auch kurz angesprochen, die den Marx und das Kapital und den wissenschaftlichen Sozialismus so verstehen, dass das Geniale an Marx ist, dass er gezeigt hat, wie der Kapitalismus an sich selbst kaputt geht. Die wichtigste Schranke des Kapitals ist das Kapital selbst. Und Robert Kurz gehört dann, wie auch andere, Michael Heinrich und so, der macht das aber anders, zu denjenigen, die sagen, der Arbeiterbewegungsmarxismus, das war sozusagen das große Unglück der Geschichte, ich sage es jetzt mal verkürzt. Da stimme ich nicht mit ihm überein. Obwohl ich schon glaube, und das betrifft auch, dass der Robert Kurz dort in seinen Schriften etwas erfasst, was möglicherweise, was die Krisenprozesse im heutigen Kapitalismus betrifft, dass er, ich sage manchmal, möglicherweise erleben wir mehr, das war ja bei der Sowjetunion genauso, keine Revolution, also keinen Aufstand von unten, der das Team macht, also so schwach war der zerstört, so eine Art Involution. Also das heißt, das bröselt in sich zusammen, das System. Weil es halt nicht mehr so funktioniert. Aber trotzdem keine Kräfte da sind, die auf die Barrikaden gehen, um ein anderes System zu machen. Ich glaube, dass es einige, also dass man zumindest da dem auch mal nachgehen sollte. Ich fände es sehr gut, wenn die kritische Psychologie mit einbezogen würde. Aber das ist natürlich jetzt, das müssen hier die jungen Genossen vom FDS diskutieren, wie sie sich praktisch jetzt, ich würde mal sagen, ein Programm vorstellen, das man aufbaut auf die Kapitalschule. Also wenn es euch gelingt, es gibt ja einen Kern, den politischen Kern dieser Kapitallesebewegung, sehe ich jetzt hier was ganz Bestimmtes. Die bundesdeutschen Hochschulen sind in den letzten Jahren in einer Weise gereinigt worden von kritischen Schulen von Marxismus, sodass man brauchte gar kein Berufsverbot mehr, wie in den 70er Jahren. Wenn ich mit Kollegen, zum Beispiel dem Kalinikos aus Großbritannien oder dem Kollegen aus York, Kanada, Leo Panic, Sam Gimmi, wie sie alle heißen, rede und denen erzähle, was hier los ist, dann ist das für die völlig unverständlich. In den USA, in Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien gibt es überall ganz viele, die sich als Marxisten und Marxistinnen bezeichnen, an den Hochschulen oder Radikalfeministinnen, was auch immer, und die da ganz selbstverständlich lehren und auch tätig sind. Deren Problem ist wiederum, dass sie abgeschnitten sind von jetzt auch relevanten sozialen Bewegungen und Kämpfen und so weiter. Aber das, wie gesagt, in der Bundesrepublik haben sie das durchgezogen und gerade im letzten Jahr, das betrifft meine Nachfolge, betrifft die Ereignisse in Marburg, wurde gestrichen, Ereignisse in Berlin und so weiter, ist das wirklich auch administrativ mit durchgezogen worden. Von daher verstehe ich diese Lesebewegung oder überhaupt diese Art von Aneignung, dass hier so etwas entstehen könnte, wie eine Art, in Anführungszeichen, gegen Universität, die dann auch ausstrahlt, möglicherweise, wenn sie erfolgreich ist, wieder in die Universität hinein. Und das würde ich mir wünschen bei dieser Bewegung. Foucault, ja, ich würde sagen, wenn man heute eine Rekonstruktion des Marxismus machen würde, jetzt manchmal die theoretische Rekonstruktion als Instrument zur Analyse des heutigen Kapitalismus, die stehen bleiben würde bei der reinen Kritik der politischen Ökonomie. Dann wäre das armselig. Die Analyse, also wir haben inzwischen so viele neue Erkenntnisse, und die Analyse von Foucault und auch von Bourdieu und solchen Leuten, die uns gezeigt haben, wie sehr Machtverhältnisse auch verzweigt sind, die müssen wir unbedingt einbeziehen. Da kann man aber auch Kritik an Foucault üben, also Poulantzas hat etwa in seiner Staatstheorie sich auch kritisch mit Foucault auseinandergesetzt, aber sehr, sehr klar. Aber das bringt insgesamt, würde uns insgesamt voranbringen. Die Frage, ob die Fordismus, also welche andere Schlüsseltechnologie, also ich würde schon sagen, was Joachim Hirschler so und seine Leute sich vorstellen, ist ja letztlich das auch, was der Kern des Programms der Linkspartei ist, wenn man es mal versucht auf den Kern zu reduzieren. Stopp der Privatisierung, Politikwechsel, der Lohnverteilung bedeuten würde und der einen Schwerpunkt setzen würde auf die Entwicklung einer gesellschaftlichen Infrastruktur, Rekonstruktion, aber auch eine Erweiterung gesellschaftlicher Infrastruktur unter dem Gesichtspunkt, dass das auch der Ausbau eines dekommodifizierten, also nicht der Warenform unterliegenden Sektors wäre. Das halte ich als Übergangs- oder als Programmatik in der ersten Phase der Rekonstruktion der Linken der heutigen Zeit für eine sinnvolle Perspektive. Aber das setzt schon einen Politikwechsel voraus. Das würde ja schon voraussetzen, dass man eine ganz andere Mehrheitskonstellation auf der lokalen, regionalen oder auch nationalen Ebene überhaupt bekommen würde. Warum der Marx das Proletariat genannt hat? Also der Marx spricht in der Regel von der Arbeiterklasse und meint damit die Lohnarbeiter. Er nennt sie Proletariat, ich glaube im Kommunistischen Manifest gibt es mal so eine kurze Formulierung, nennt er sie Proletariat, weil sie sozusagen, also mit dem Hinweis auf die römische Tradition. Aber er will nicht damit sagen, dass diese Lohnarbeiterklasse in der römischen Tradition steht, sondern man nannte die in Rom, also die Unterklasse, das Proletariat. Natürlich ist, denke ich mal, dass die Frage auch ein bisschen mehr beinhaltet, denn Erstens, Erwin Hobsbawm sagt ganz klar, also die Vorstellung von Marx im Kommunistischen Manifest, aber die er auch immer vertreten hat, der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, dass das Proletariat, also die Lohnarbeiterklasse mit ihrem industriellen Kern, so etwas wie ein revolutionäres Subjekt ist. Diese Vorstellung ist manchmal total falsch, aber sie hat sich in der Geschichte sozusagen immer wieder auch als, sagen wir mal, vielfach gebrochen dargestellt. Ich weiß das noch, in Marburg hatten wir Philosophen, die Marxisten waren. Da hatten wir noch den großen Philosophen Holz in Marburg. Und wir hatten den Wolfgang Armbrot, der war Historiker. Und mit denen haben wir wohl oft große Konflikte gehabt, wenn die Philosophen die historische Mission des Proletariats erklärt haben. Dann war das ganz toll. Nicht? Also wieso das Proletariat berufen ist, wie der Marx das in Frühschriften schreibt, Revolution zu machen. Und dann kamen die Historiker von dem Abendrund, die Geschichte der Arbeiterbewegung kannten und die der Arbeiterbewegung viel solidarischer verbunden und praktischer verbunden waren übrigens als die Philosophen. Und die haben gesagt, naja, also diese Geschichte der Arbeiterbewegung, die ist sehr, da gibt es Niederlagen, da gibt es Fehlentwicklungen und da musst du erstmal einsteigen und dann fallen wir, also dann wirst du nicht einen solchen, sagen wir mal, Blick auf die Geschichte haben, dass du sagst, ja, irgendwie der Weltgeist setzt sich da immer letztlich durch. Und von daher würde ich sagen, die spannende Frage wäre, dass wir sagen, jetzt unter dem Verständnis Proletariat, ich meine jetzt mal Lohnarbeit, was ist das heute? Was ist das heute? Und inwieweit könnte man heute überhaupt davon sprechen, also in den Metropolen des Kapitals, dass dieser Kern, dass diese Lohnarbeit oder das System der Lohnarbeit sozusagen auch das Potenzial beinhaltet, eine politische Artikulation hervorzubringen, als die den Kapitalismus umwälzt. Ich selbst bin zutiefst überzeugt und glaube, das auch begründen zu können, dass es keine Veränderung, keine Umwälzung im Kapitalismus geben wird, in den bestehenden Herrschaftsverhältnissen, wenn nicht relevante Bewegungen der Lohnabhängigen sozusagen dabei sind. Und dass es keine Machtveränderung geben kann. Aber ich würde eher im Sinne jetzt von Antonio Gramsci diesen Begriff des historischen Blocks verwenden, um zu sagen, in jeder geschichtlichen Situation, wenn es mal so war, dass sich eine Konstellation gebildet hat, dass tatsächlich die Klassenkämpfe von unten eine Dynamik entwickelt haben, dass eine Veränderung in Richtung Sozialismus möglich gewesen ist, dann war das ja niemals nur eine Klasse. Es war schon die Klasse, nicht total, es waren Teile einer Klasse. Es waren Klassenfraktionen. Und die aber, und Intellektuelle, es waren auch Angehörige von Mittelklasse und Mittelschichten als Intellektuelle. Und das Spannende ist, wie weit die, das nur, da hat Gramsci dann als Aufgabe der Partei gesehen, dieses sozusagen zu einem Block zu verschmelzen. Verschmelzen heißt jetzt in dem Fall nicht, dass die alle sich aufgeben als Intellektuelle, sondern im Gegenteil, aber dass sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das erscheint mir auch für die Analyse, sagen wir, weil wir heute vielleicht mit Robert Kurz die Frage mit einbeziehen müssen, inwieweit, das betrifft vielleicht auch dieses protestantische Arbeitsethos, wie weit heute der Kapitalismus dort seine Grenzen zeigt, wo er praktisch immer mehr Menschen zur Nichtarbeit verdammt.
Marginalisiert.
Und was, es gibt ja von Marx diese berühmte Stelle, auf die sich Kurz auch immer bezieht, entschuldigt, das ist jetzt, was ich schon so oft gesagt habe, Grundrisseband, also Grundrisse Seite 592, 93. Da stellt der Marx mal die Frage, was wäre denn, wenn die Automation sich durchsetzt? Also, dazu hat er nicht Automation genannt. Aber wenn die Technologie so weit entwickelt ist, dass der Arbeiter aus dem Produktionsprozess heraustritt und nicht mehr unmittelbar die Produktion bearbeitet, sondern Regulator und Wächter der Produktion wird, dann sagt er, das ist eine unheimliche Steigerung der Arbeitsproduktivität, da geht der Anteil der lebendigen Arbeit im Produktionsprozess drastisch zurück. Das haben wir im Abschmelzen des Kerns der industriellen Arbeiterklasse in den letzten 30 Jahren erlebt. Und dann sagt er dann, das übernimmt Robert Kurz, dann entsteht die wirklich kommunistische Perspektive. Die wirklich kommunistische Perspektive entsteht nämlich dann, wie es geschafft wird, diese freie Zeit, die das Kapital schafft, wirklich in echte freie Zeit zu verwandeln. Arbeitszeitverkürzung, 500 Stunden Woche wäre da nur ein Aspekt davon. Auch der neue Sektor, also dort außerhalb der unmittelbaren Arbeit, Kultur, Kunst und so weiter, wo man sagt, auch komponieren ist verdammt harte Arbeit, wenn man unter dem Gesichtspunkt jetzt der Befreiung vom Arbeitszwang und der schweren Last körperlicher Arbeit sieht. Also er sagt, dass die Alternative wäre, die Macht zu haben, dieses durchzusetzen, das heißt, das Kapital zu entwaffnen, oder wenn es kapitalistisch läuft, dann produziert es Massenarmut. Und das ist das, was wir erleben. Von daher denke ich, dass das eine ganz, ganz wichtige Frage ist, wie wir heute, ich glaube, wir können nicht blauäugig sagen, ich war ja vor ein paar Wochen, bin ich nach Recklinghausen gefahren und habe an der 40 Jahre DKP teilgenommen. Das habe ich, als ich gefragt wurde, habe ich erstens Genossen und Betriebsrat da gefragt, den ich sehr schätze. Und ich habe auf der anderen Seite, warum soll ich leugnen, dass ich mit der DKP sehr eng zusammengearbeitet habe. Ich war nicht Mitglied. Ich habe mit dem IMSF sehr eng zusammengearbeitet und ich habe unter den Kommunisten ganz viele großartige Menschen kennengelernt, die auch was ihre Biografie betrifft. Und dazu stehe ich auch heute noch und schäme mich überhaupt nicht dafür. Und es ändert nichts daran, dass man auch kritisch aufarbeiten muss, was tiefgelaufen ist. Das war so bei dieser Veranstaltung 40 Jahre. Ich gestehe, ich war dauernd, ich hatte fast Tränen in den Augen, weil ja doch diese 40 Jahre doch auch das 40 Jahre des Scheiterns gewesen sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin.
Das war einfach so ein Schwenk eigentlich, als das fertig war, außer die Frage von dem Vorland mit dem, wer ist eigentlich der Gewinner und Verlierer dieser.
Ach so, die Gewinner.
Also dieser Duell, ich weiß jetzt nicht, das sind alle weggeordnet, nee, von der, genau.
Ja, das war noch die letzte. Gut, also nein, das hängt natürlich mit dieser Proletariatsfrage sehr eng zusammen, weil, sagen wir mal, diese ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wurde gebeten, an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen, wo wir diskutieren sollten über diese Frage, die Partei der Arbeiterklasse. Was heißt das eigentlich? So, jetzt habe ich den Anschluss wieder gefunden. Und da muss man natürlich sagen, jetzt nicht nur ein Blick auf die Größe der Partei, sondern man muss auch die Frage stellen, was heißt das eigentlich, Partei der Arbeiterklasse? Muss auch ein bisschen fragen, was denn eigentlich diese Arbeiterklasse bedeutet. Jetzt noch eine Bemerkung mit dem, Armin, du hast das mit den Finanzkrisen und den Gewinnern und Verlierern. Wenn die Kurse zusammenbrechen, wenn Banken pleite machen, wenn die plötzlich riesige Defizite haben, dann werden Vermögenswerte abgeschrieben. Also das, manchmal könnte er sagen, es geht ja gar nicht um wirkliches Geld. Es werden ja nur Posten geändert, also da so ein paar Milliarden weniger ist das dann wert. Aber das ist natürlich, im Endeffekt ist das eine Kette, die dann immer wieder bei denen ankommt, die letztlich also dieses System mit aufgebaut haben. Also ich nehme immer das Beispiel, das in den USA natürlich sehr viel weiter entwickelt ist, aber hier propagiert wurde, Alterssicherung auf Aktien stellen. Also die berühmten sogenannte Reform der Alterssicherungssysteme, die drei Säulen, Betriebsrente, gesetzliche Rente runterfahren, Betriebsrenten und dann Riester-Rente, also eigene, dann kapitalgedeckte Rente. Da gingen ja auch ein paar Fälle schon durch die Bildzeitung, aber das, ja, das betrifft aber jetzt, das Interessante ist oft mehr die Mittelklasse, man spricht ja davon, die Mittelklasse ist im Absturz befindlich, weil die am meisten auch davon betroffen sind. Also wenn man jetzt seine Alterssicherung in den USA aufgebaut hat, auf bestimmte Rentenpakete, Depots, die man sich angelegt hat, und die sind plötzlich nur noch die Hälfte wert oder nur ein Drittel wert, dann gehört man eindeutig zu den Verlierern. Die Gewinner,
der
hält Vorträge. Naja, jetzt, ich will ja auf die, also es gibt in jeder Krise, gibt es Leute, die dabei noch Geschäfte machen. gestört.
Du sitzt auf von dem Fett. Und darfst ja nicht vergessen, dass es im Besitz sein.
Ja, zum Beispiel.
Die Eigentümer. Und die mit absoluter Sicherheit, die wir ganz mächtig gemacht haben. Oder alle die, die spekuliert haben, als der Aktienkurs mit einmal nach der tollen Förderung wieder hochgeht.
Also so, das meinte ich damit, das sind diese innerhalb der Spekulanten, das ist wie beim Glücksspiel, da gibt es dann immer auch ein paar, die dann nochmal gewinnen. Aber
das sind immer dieselben, die gewinnen.
Also ich würde das mal so sagen, dieses ganze System war ja darauf abgestellt, die Reichen reicher zu machen. Und die unteren Einkommensschichten haben immer weniger gehabt. Und wenn jetzt der Herr Steinbrück sagt, die Schweiz und Liechtenstein und Luxemburg und sowas, das sind ja halbkriminelle Staaten, weil die das Geld aufnehmen von den Gewinnern, dann würde ich mal sagen, die Gewinner sind jetzt diejenigen, die alle illegalen Möglichkeiten benutzt haben, nicht zu spekulieren, sondern auch von ihren Millionen und Milliarden jetzt also sicher in auch Sachen anzulegen, die aus ihrer Sicht krisensicher sind. Es gibt ein Buch eines Amerikaners, Rothkopf oder so ähnlich heißt der, der hat geschrieben über die neue Milliardärselite in der Welt. Also nicht mehr Millionärs, sondern die Multimilliardärelite in der Welt. Das sind irgendwie 10.000 Menschen, die er da beschreibt. Das war in der jungen Welt angekündigt als ein interessantes Buch. Ich habe es mir gekauft und hatte das Gefühl, der Kollege da, der Kumpel, hat das irgendwie nicht richtig verstanden, weil das ist so ein Mitarbeiter von Henry Kissinger, der das geschrieben hat, der das eigentlich ganz gut findet, diese Leute alle ganz toll findet, die da in Davos zusammenkommen, das sind immer die Davos-People, der nur jetzt ein Buch schreibt, auch das ist interessant, ein dickes Buch geschrieben hat, davon gibt es in den USA im Moment hunderte von Texten, der geschrieben hat, Leute, passt auf, wenn ihr weiter so unbedenklich eure Milliarden scheffelt, ohne daran zu denken, dass es immer mehr Arme in der Welt gibt, dann gibt es irgendwann einen Knall. Und was er dann aber toll findet, das ist dann Bono und Bill Gates und so und nicht alle die Milliardäre, die dann schnell eine Stiftung, also gegen Aids und für die Armen und Schauspieler, die sich mit armen Kindern in Afrika fotografieren lassen und so, das findet er dann ganz gut. Also das ist irgendwie keine Lösung dafür, aber die sind sicher auf die Gewinner hin.